herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
Und es ist wieder Podcast Monday. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. Mache ich natürlich dann nicht allein. Nein, ich habe meinen kongenialen Partner wieder im Rucksack. Mert, wie geht's dir heute?
Was geht ab? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir, Sharon?
Ja, danke. Das ging schnell heute mal. Ja, mir geht's auch gut. Ich bin wieder zurück. Natürlich aus dem Urlaub. Passend zum zweiten Rückrundenspieltag, über den wir heute natürlich sprechen. Dann sprechen wir natürlich auch mal ein bisschen über die Premier League. Gonzalo Higuain, ja, reiht sich ein mit einem Doppelpack. Dann gucken wir natürlich auch kurz in die türkische Liga, aber nur ganz, ganz kurz, denn Shinji Kagawa, ja, der hat zugeschlagen. Und wir wissen ja, dass dein Bruder ein ganz besonderer Fan von ihm ist. Schöne Grüße an der Stelle. Der hat uns nämlich mal beigebracht, wie man den Namen wirklich ausspricht. Und darüber werden wir natürlich auch noch kurz sprechen. Und ansonsten vielleicht nochmal über Cristiano Ronaldo, Doppelpack, Gervinho auch nochmal Doppelpack, gleich da aus, können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, also italienische Liga.
Paris mit der ersten Niederlage.
Paris mit der ersten Niederlage hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, weil das ein bisschen langweilig ist, aber gut, können wir auch drüber sprechen. Also viele unterhaltsame Themen und da würde ich doch sagen, da starten wir direkt mal los mit dem ersten Spiel. Deine Lieblingsmannschaft hat gespielt mit dem neuen Trainer Thomas Doll bei RB Leipzig und da... Zu Hause, aber von RB Leipzig gab es eine richtige Packung, 3:0.
Ja, Thomas soll nicht hinbekommen, ne? Nichts hinbekommen in der Woche. Nein, war zu erwarten, glaube ich. RB Leipzig viel zu stark für Hannover. Zu Thomas soll, echt überraschend, dass der da tatsächlich den Job bekommen hat. Hilft doch mal ab und zu im Doppelpass zu sitzen, kriegt man Jobs in der Bundesliga.
Ja, treibt sich da rum in der Fußballszene und hat einen Job bekommen. Und man muss erstmal vorweg nochmal, was für ein geiler Spieltag. Es ist so viel passiert, es ging so ab, es gab rote Karten, es gab Favoritensterben, Bayern hat verloren und und. Also schon unterhaltsamer Spieltag gewesen und da hat dieses 3:0 von RB Leipzig jetzt nicht so viel zu beigetragen, sagen wir mal, weil der Gegner Hannover natürlich ein bisschen langweilig war. Hannover unverändert schlecht und Thomas Doll sagt, ja, er hat bei einigen da körperliche Defizite erkannt. Aha. Der ein oder andere möchte natürlich da was machen, aber kann er gar nicht mehr. Aha. Also vielleicht leichte Kritik an seinem Vorgänger.
Ja, oder an die Spieler, ne? Es geht auch...
Ja, an die Spieler ja sowieso, aber...
Ja, jeder ist Profi genug, glaube ich, um zu wissen, was er alles machen muss. Ich weiß nicht, ich kann mir da auch nicht vorstellen, dass Thomas Doll da das Ruder nochmal umreißt. Da wird es...
Sicher? Ja, das habe ich dich jetzt nicht gefragt. Jetzt war ich nicht aus.
Ja, auf jeden Fall Kritik an den an Breitenreiter. Also wenn man die Fitnesszustände da von den Spielern kritisiert, dann liegt das hauptsächlich an dem Trainer, der davor da war, beziehungsweise an dem Fitnesstrainer und an dem Trainerstab. Definitiv, ja.
Kritik. Ist das die feine englische Art, Mert? Ich war ja letzte Woche da, deswegen frage ich nochmal.
das musst du ja dann beantworten, weil du sie hautnah miterlebt hast. Aber... ich glaube, das ist einfach gang und gäbe. Also, was soll Thomas Doll auch sagen? Also, dass er da jetzt hinkommt und sagt, ey, hier ist alles super und die Spieler sind
topfit. Ja, aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen ausweichend, das ist ein bisschen frech. Und ist natürlich auch ein kleiner Weg eine Ausrede, dann zu sagen, ja, okay, definitiv. Die Jungs sind nicht fit.
Klar.
Frage ich mich allerdings, okay, wenn die wirklich nicht fit sind, was haben die denn gemacht da nach Weihnachten? Die waren noch hier, da gab es doch weniger Weihnachtsbraten, keine Kekse und. Da mussten die doch schon zum Training antreten am 27.
Ja, Thomas Doll versucht dann auch wahrscheinlich ein bisschen Zeitfenster zu bekommen, von wegen, ich brauche noch mehr Zeit, um sich fitter zu machen.
Jetzt kommen wir dahin, wo ich hin wollte.
Ich brauche noch mehr Zeit, um mein Spielsystem durchzusetzen und. Aber ich glaube, also jetzt, es war auch nicht zu erwarten, dass sie gegen RB Leipzig was holen. Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie sie da eingestellt waren. Ich glaube, die Punkte müssen die, wenn überhaupt, woanders holen. Und ich glaube aber auch tatsächlich nicht, dass... Hannover da irgendwie noch punktet. Also, wie gesagt, ich sehe da sehr wenig Spielidee. Mal gucken, was Thomas Doll da fabriziert, ob da noch mal ein bisschen System reinkommt, aber...
Ja, also man muss sagen, die nächste Woche ist die Woche der Wahrheit für Thomas Doll, denn da spielt man gegen Nürnberg zu Hause.
Oh.
Da sollte man dann punkten, wenn man noch mal raus will aus dem Keller oder denkt, okay, man kann das Ding noch rumreißen. Also das wird ganz, ganz wichtig und da freuen wir uns natürlich auf nächste Woche.
Einen Punkt habe ich noch bei RB Leipzig. Und zwar hat Timo Werner jetzt ein Angebot bekommen von RB.
Ja,
Und
ich habe gehört, da wurde ausgereizt, was möglich ist.
ja, und ich habe gelesen, mit dem Vertrag würde er komplett für sein ganzes Leben ausgesorgt haben.
Okay, über wie viele Millionen sprechen wir
Weiß man
denn
nicht. Ich
da?
habe da noch keine Zahlen gehört.
Ja, also wenn RB Leipzig sagt, die haben ihr ganzes Potenzial ausgeschöpft, das kann ich mir nämlich nicht vorstellen, denn da sind unfassbare Mengen an Geld vorhanden. Ja, bin ich gespannt, was Timo Werner da vorliegt, werden wir sicherlich noch in den nächsten Wochen
Aber
mitbekommen.
glaubst du, dass man jetzt,
Timo Werner wird nicht bleiben bei RB Leipzig.
egal wie viel die Zahlen?
Ja, egal wie viel die zahlen. Also der ist bei Bayern München oder irgendwo anders, Liverpool oder so in der
Ja.
nächsten Saison. Der wird da nicht bleiben. Der will auch mal einen Titel gewinnen, will auch mal oben mitspielen. Ja, vielleicht schaltet sich Borussia Dortmund doch nochmal ein, aber das glaube ich nicht, weil die Positionen sind eigentlich alle da besetzt, die Planstellen. Deswegen denke ich ja, das wird auf kurz oder lang, nämlich schon zum Sommer, FC Bayern München oder ein anderer Verein in europäischer Topklasse, wo dann Timo Werner spielen wird.
Okay, ja.
Also ich kann nur sagen, Beşiktaş wird es nicht mehr, weil natürlich nicht mehr in Topklasse und das Stadion ist ihm zu laut.
Ja,
Das wissen
da fühlt er
wir.
sich nicht wohl,
So
auf
viel
jeden
Europacs haben wir nicht.
Fall.
Deswegen ja, können wir weitermachen. Es gab den ersten Sieg für den Herrn Bosch. Ja, völlig verdient, nee, den zweiten Sieg, aber den ersten Heimsieg. Völlig verdient gegen die Bayern. 3:1, Mert, oder hat dein Herz geblutet?
Ich war am Wochenende tatsächlich auf einem Geburtstag und wir haben uns das Spiel angeguckt und da sind auch einige Wettscheine durch die Gegend geflogen schon wieder und so und da war das Spiel mit drin und dann habe ich schon gesagt, ey, Bayern muss gewinnen und so, Bayern muss mit auf diesen Wettschein und genau in diesem Augenblick, wo ich das ausgesprochen habe, habe ich gedacht, ey, ich glaube, allein, dass ich das jetzt ausgesprochen habe, deswegen muss man schon für Leverkusen tippen.
Hast du natürlich nicht
Habe ich
getan.
natürlich nicht getan, habe ich gesagt, folgt dem ersten Impuls, aber das war natürlich wieder ein Fehler. Ja, Leverkusen 3-1 gewonnen, 3 Tore gegen die Bayern, das ist schon sehr viel.
Finde es auch immer süß, dass du denkst, du kannst da gut tippen, anstatt einfach mal anzurufen und zu fragen. Ja, dann hätte ich dir das sagen können.
Da habe ich wieder Geld liegen lassen, auf jeden Fall. Ja, Bayern München sogar noch geführt, Goretzka wieder getroffen. Was überraschend war jetzt bei der Aufstellung ist, Kimmich war auf der 6 und Martinez und Thiago auf der Bank.
Thiago
Obwohl.
verletzt, nicht mitgereist.
Oh, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Auf jeden Fall Martinez dann auf der Bank. Durfte dann nicht mitspielen. Schon wieder.
Und
Und.
genau darauf wollte ich hinaus, Mert. Du hast mir letzte Woche noch erzählt, er ist jetzt festgespielt und er hat seine Elf
Ja,
gefunden.
ich weiß es doch auch
Ja,
nicht.
jetzt war
Ich weiß es doch auch nicht.
Thiago nicht da. Ja, wie nur auf der Bank, hat geschmort. Ja, und das muss ich auch sagen, das hat man gemerkt in den Zweikämpfen im Mittelfeld. Hatte Bayern da nicht so, war da nicht so stark und ja, wurden da regelrecht dann später überlaufen, wieder von den schnellen Leverkusenern und die machen da wirklich einen super Job. Obwohl man sagen muss, Kai Havertz ist ausgefallen im Spiel, hat sich verletzt. Bitterer Moment natürlich für Peter Bosz, aber ja, trotzdem ist Leverkusen da zurückgekommen nach Rückstand, du hast es angesprochen. Leon Goretzka, ja, mit seinem nächsten Tor in der Rückrunde, das läuft auf der Zehnerposition. Allerdings ja, habe ich natürlich auch ein bisschen Robert Lewandowski wieder beobachtet in diesem Spiel. Und der war dann doch das ein oder andere Mal wieder unzufrieden, dass der Ball nicht kam oder dass selber abgeschlossen wurde, auch in Form von Leon Goretzka, der ja ein, zwei Mal schon vorher was liegen lassen hat. War not amused und das Spiel ist so ein bisschen an ihm vorbeigelaufen. Und Didi Hamann hat sich geäußert zu Robert Lewandowski und hat gesagt: Ja, Robert Lewandowski sieht sich immer als den dritten besten Spieler dieser Welt. Aber momentan ist er ganz, ganz weit davon entfernt. Was sagst du dazu, Matt?
Da muss ich Ihnen ja zustimmen tatsächlich, weil ich sehe Lewandowski auch nicht so wertvoll für die Bayern. Also jetzt die letzten Jahre, ne, braucht man nicht drüber reden, war er überragend und hat auch wichtige Tore gemacht. Aber sein Spiel hat sich irgendwie ja nicht verändert, sondern ich weiß nicht, er wirkt so ja nicht mehr eiskalt, nicht mehr so der letzte Wille fehlt irgendwie. Wenn man so zwischen den Zeilen immer mal guckt, zwischen den Zweikämpfen und so, fehlt ihm dann immer noch der letzte Biss. Wenn ich ihn jetzt zum Beispiel mit Suarez vergleiche, der in jedem Spiel super ekelhaft ist und super giftig ist, wo, egal ob die gegen, keine Ahnung, Sevilla spielen oder gegen Paris in der Champions League oder sonst was. Also Das fehlt mir beim Lewandowski, vor allem wenn in der Bundesliga. Also er weiß, dass er okay, auch eine durchschnittliche Saison werde ich zweistellig treffen und das reicht dann wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ich sehe das so ähnlich wie Didi Hamann. Ist mir nicht wertvoll genug für die Bayern, weil er einfach nicht oft genug trifft, beziehungsweise auch oft genug extrem gute Leistungen bringt. Also dass er wirklich auffällt.
Okay, und woran liegt das? Liegt das nur an ihm selber oder liegt das daran, dass er nicht richtig bedient wird, teilweise?
Naja, wenn man so sieht, hat die Spieler um ihn rum haben sich nicht verändert. Also es sind immer noch dieselben, die kennen sich, die wissen, wie Lever angespielt werden will, was er braucht. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das daran liegt. Ich mach das tatsächlich an ihm selber fest. Wie gesagt, er wirkt auch teilweise immer, ja. Früher hat er 5 Tore in 9 Minuten gemacht und war hungrig. Und jetzt reicht schon manchmal ein Tor, dass er zufrieden ist oder eine gute Aktion. So wirkt es zumindest mir gegenüber. Weiß nicht, ob Kovac da auch motivationstechnisch ihn nicht hungrig genug macht, weil bei Pep hat das alles funktioniert irgendwie oder auch unter Heynckes. Aber jetzt wirkt das so, als wäre... Es gab ja auch im Sommer... Von wegen die Geschichte, er möchte weg und ja, dann hat er gesagt, ich bleib doch, das ist doch mein Verein und ich weiß nicht, ob das auch eine Rolle spielt.
Ich glaube, eine wichtige Rolle spielt er so beim Stürmer ist, wenn du komplett unantastbar bist und das ist er jetzt, Sandro Wagner ist auch noch weg, kein Spieler ist mehr da, der ihn dort vorne ersetzen könnte oder für diese Planstelle da vorgesehen ist, als ja Neuner, Mittelstürmer, klassischer Mittelstürmer. Dann lehnst du dich natürlich auch so ein bisschen zurück. Du hast es gut gesagt mit dem ein Tor, das will er immer machen. Da ist er heiß drauf, da ist er auch dann wirklich sauer immer und isoliert sich dann von dem Rest seines Teams, wenn er den Ball nicht bekommt und es macht dann kurz mal sein eigenes Ding 2 Minuten. Aber sobald er dieses Tor erzielt hat, da lässt er dann auch so ein bisschen locker, lässt dann auch die ein oder andere Chance liegen. Vorher wirkt das dann teilweise ein bisschen verbissen. Und das ist einfach das, wenn man keinen Konkurrenzkampf hat, dann entsteht sowas. Ich kenne das aus meinen früheren Zeiten als Offensivspieler. Wenn du dann da so gesetzt bist, irgendwann machst du einfach ein bisschen weniger. Und das merkt man dann und das fällt uns beiden dann ja zum Beispiel schon mal auf. Ja, und jetzt sprechen wir natürlich nochmal über die Leverkusener. Ja, ausgezeichnete Leistung, zu Hause gewonnen. Peter Bosch hat sich die Hände gerieben da auf der Bank, saß da ganz zufrieden, ganz ruhig, nur mal ein paar Mal grinsen habe ich ihn sehen, als die Kamera kam, also sehr zufrieden da mit dem Ergebnis natürlich und für Leverkusen jetzt endlich mal, man sieht eine Handschrift, kann ich jetzt schon sagen, nach diesen 3 Spielen, man sieht eine Handschrift von ihm, es ist ein anderes Leverkusen als noch in der Hinrunde und es freut mich ehrlich gesagt, dass das Team endlich das Potenzial ausschöpft. Julian Brandt wieder stark.
Definitiv. Julian Brandt wollte ich gerade ansprechen. Extrem gutes Spiel gemacht. Tor vorbereitet, auch im Mittelfeld. Und so wirkt er richtig bei sich. Ja, gegen 2-3 auch mal frech hinter der Hacke 2 Spieler aussteigen lassen und so. Bei ihm merkt man auf jeden Fall, er hat genug Selbstbewusstsein jetzt getankt. Die Automatismen sind da. Ist so eine Selbstverständlichkeit in seinem Spiel. Und wie gesagt, auch Tore gut vorbereitet. Bellarabi auch wieder mit einem guten Spiel. Havertz leider, ja, hast du schon angesprochen. Frühzeitig ausgewechselt worden. Wir fordern ja immer, beziehungsweise du forderst ja immer, dass er gegen die mal zu den Bayern soll und so. Und heute, also es war vielleicht das Vorspiel, wenn man so will, und dann so ausgewechselt zu werden, ist natürlich ein bisschen bitter. Aber ja, trotz alledem, 3 Tore gegen die Bayern. Ich glaube auch nicht, dass Peter Bosch sich das Ergebnis so erhofft hat. Am Ende haben die Bayern nochmal auf Dreierkette gespielt und beim 3-1 Mats Hummels läuft wieder sonst wohin, muss ihn natürlich wieder ansprechen, weil das wieder so eine Szene war, wo ich denke, ey, die letzte Woche macht er echt gute Spiele, das muss ich sagen, er macht echt gute Spiele, in dem Spiel hat er auch richtig gute Bälle gespielt.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe das Spiel gesehen und habe gedacht, okay, jetzt hast du Mert am Montag, Mats Hummels packt den Außenriss aus, sein Name bei Instagram, Außenriss 15, packt den Außenriss aus.
Überragend, er hat überragende Bälle gespielt, auch in die Gassen mit seinem Außenrisspass und. Aber beim 3-1, da frage ich mich dann auch wieder, also wo wollte er da hin? Also, beziehungsweise wie kann man die Situation so fehleinschätzen, dass man so reagiert? Aber im Großen und Ganzen muss man auch sagen, dass Bayern dann auch nach der Führung nicht mehr gemacht hat. Leverkusen war stabil. Ich erinnere mich da jetzt auch nicht an Riesentorschancen, wo ich sage, ey, jetzt müssen das 2-0 machen oder so.
Ich erinnere mich nur an viele Abschlüsse von Kingsley Coman. die das Ziel verfehlten. Da hat man gesehen, so in dem Spiel, was ihm noch so ein bisschen fehlt. Er hat natürlich das unglaubliche Tempo, aber im Abschluss ist er noch nicht zielstrebig genug. Ja, da fehlt es noch an der Präzision. Und Bayern natürlich auch, ja, arg gebeutelt. Thiago in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut. Fällt mir schwer, das zu sagen. Aber wirklich sehr gut gespielt. Hat natürlich dann gefehlt. Rahm ist auch ein unglücklicher Auftritt, nennen wir es mal. Und ja, Thomas Müller wird ausgewechselt. Ja, sehr sauer da gewesen. Und ja, wie gesagt, auf der Bank. Und natürlich Manuel Neuer nicht dabei. Wurde im Training jetzt als Feldspieler eingesetzt. Vielleicht eine neue Geheimwaffe von Niko Kovac. Nee, der Daumen hat es verhindert irgendwie. Da weiß man noch nicht, wann er zurückkehrt. Und der Sven Ulreich, ja, sieht ein bisschen unglücklich aus beim Freischuss da von Leon Bailey, muss man sagen. Guter Freischuss, aber Torwart-Ecke und 35 Meter oder was. Da bleibe ich stehen und pack die Mütze aus und fange ihn ein.
Ja, bei dem Freischuss sah er auf jeden Fall nicht gut aus. Ich habe auch, meine erste Reaktion war auch, den muss er haben. Was ich noch ansprechen wollte, ist auch, glaube ich, intern, ist, du hast James Rodriguez angesprochen und ich habe gelesen, dass Rummenigge meinte, ja, wir sind uns sehr bewusst von seinen Qualitäten, beziehungsweise wir sind sehr überzeugt in der Führungsspitze, aber spielt halt nicht und jetzt durfte er mal ran und hat auch ein, zwei gute Aktionen gehabt, aber auch nicht wirklich seinen Stempel aufgedrückt. Und da frage ich mich halt auch, was ist da los bei den Bayern intern? Manche sind von einigen Spielern überzeugt und dann dürfen die aber nicht ran und.
Ja, also Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, wie Martinez. James Rodriguez, den schätzt er sehr, einer seiner Lieblingsspieler. Er findet, er hat ein riesiges Potenzial. Und irgendwas scheint mit Niko Kovac und ihm nicht so richtig zu stimmen, zwischenmenschlich in der Beziehung. Denn wenn man James Rodriguez in der letzten Saison gesehen hat, unter Jupp Heynckes, was für ein Selbstvertrauen der Mann hatte und wie er aufgezogen hat. Also der war ballsicher wie kein Zweiter. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so ballsicher agiert hat. Auch wenn er nicht großes Tempo hat, aber extrem clever immer gespielt hat. Abschluss brutal. Und geile Freischüsse, geile Flanken. Es war alles da und jetzt momentan hat er natürlich nicht dieses Selbstvertrauen und das resultiert auch immer aus einer Trainer-Spieler-Beziehung und da scheint es irgendwie nicht 100% zu stimmen. Man scheint nicht den richtigen Weg zu finden, was der andere wirklich von einem will.
Ja, und ich schätze, das ist auch der Grund, warum es bei den Bayern die Saison nicht läuft, weil es intern immer wieder kleine Problemchen gibt und das färbt sich dann auch aufs Spiel aus. Eine andere Sache war auch zum Beispiel das mit Hudson-Odoi, wo Rummenigge jetzt gesagt hat, Salihamidzic wollte ihn unbedingt haben, der wirkte schon, als ob er sich verliebt hätte in den Spieler.
Und dann natürlich nur spielerisch.
Ja, und dann hat Salihamidzic halt reagiert und gesagt, ja, die einzige Person, in der ich verliebt bin, ist meine Frau. Und das halt alles auch nochmal öffentlich.
Das ist dann halt, habe ich ja gar nicht mitbekommen.
Ja, und das ist
ja geil. Brazzo, ey.
Ja, schießt da mal zurück jetzt.
Eieiei.
Aber das sind halt alles so Sachen, wo ich denke, ja, muss nicht sein, beziehungsweise das kann man auch intern klären. Und das zieht sich dann halt durch, auch bis zu den Spielern. Und die denken sich dann auch, wenn hier jeder machen darf, was er will, und dann mache ich auch mein eigenes Ding. Und dann spielt man dann eine Saison, wie sie jetzt gespielt wird.
Ja, allerdings muss man sagen, es hätte natürlich noch durchaus schlimmer laufen können. Denn Borussia Dortmund hat bei deiner Mannschaft, bei Eintracht Frankfurt, nur 1:1 gespielt. Und deswegen ein Punkt auf die Bayern gut gemacht. Es sind jetzt 7 Punkte Abstand. Also alles fast beim Alten, alles noch drin. Und Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt 1:1 mehrt. Was für ein Spiel.
Zurück zu meinem Wettschein, da hatte ich Frankfurt natürlich auch drauf, weil ich gedacht habe, komm, Bayern gewinnt und Frankfurt gewinnt auch, aber nee, ist nicht aufgegangen. Aber das war ein richtig geiles Spiel, fand ich, spielerisch auf
alle... Also man merkt, du hast Ahnung.
Spielerisch auf allerhöchstem Niveau, Frankfurt hat mir sehr gut gefallen, aber bei Dortmund, das zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Selbst bei schwierigen Spielen verlieren sie einfach nicht. Also entweder gewinnen sie dann 1:0, 2:1, ganz knapp. Oder wenn es dann halt, wie in diesem Falle, dann führt es immer noch zum Unentschieden. Aber das ist das Ding, sie verlieren einfach diese knappen und schwierigen Spiele einfach nicht. Und wenn du dann so stabil bist, dann stehst du da auch zurecht oben.
Ja, okay, Mert, diese Floskel packst du natürlich jetzt auch noch mit in den Reisekoffer. Also der ist langsam voll mit deinen ganzen Floskeln. Ja, 1:1. Allerdings muss man sagen, hätte Borussia Dortmund das Spiel auch gewinnen können. Also es war ja kein schlechtes Spiel, es war ein enges Spiel, aber ja, Marco Reus hatte die ein oder andere Gelegenheit, das Ding schon zu entscheiden. Macht natürlich sein Tor mit Rafael Guerreiro im Zusammenspiel, Doppelpass, Doppelpass, ja, wie einst Lionel Messi und Dani Alves, machen sie ganz, ganz stark und ja, gehen da verdient auch in Führung. Allerdings dann Marco Reus einmal Latte, einmal noch am Torwart gescheitert, einmal an sich selber, schießt links vorbei,
Ja.
2 Meter. Ja, da hätte es deutlich werden können. Paco Alcácer von Anfang an, ja, hat jetzt nicht so gezündet. Hatte ein, zwei Abschlüsse, einen guten Freischuss gehabt, aber der ging dann oben aufs Netz. Ja, schade für die Borussia, hätte man sich deutlich nochmal absetzen können vor die Bayern. Allerdings von Frankfurt auch eine stabile Leistung. Und bei Frankfurt, ja, ein no Winterneuzugang direkt in der Startaufstellung. Martin Hinteregger vom FC Augsburg, ja, unrühmlich gegangen, aber direkt von Anfang an. Und ich muss sagen, überragendes Spiel von ihm. Also sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Ey, der hat sich da reingeworfen, Junge, dazwischen gehauen. Dann fast noch vorne Flanke im Strafraum nochmal durchgesetzt. Zweimal nachgesetzt, Flanke, fast noch Tor. Ja, nicht schlecht.
Also alles richtig gemacht mit seinen Sprüngen.
Ja, alles richtig gemacht. Also der ist gut beraten, auf jeden Fall. Der hat das gut umgesetzt. Vielleicht hat Adi Hütter ihm auch so einen kleinen ja, Wink mit dem Zaunpfahl gegeben. Denn die beiden haben schon bei RB Salzburg zusammengearbeitet und kannten sich daher schon. Und vielleicht hat er ihm gesagt, du, ich suche hier noch einen. Probier doch mal da rauszukommen.
Ja.
Ja.
Ja, möglicherweise. Frankfurt hat ja am Deadline Day nochmal ordentlich zugeschlagen. Insgesamt mit Hinteregger zusammen alle drei Verteidiger geholt. Was ich gut finde, weil das zeigt die Marschroute. Die sind ja auch international noch vertreten und ich glaube tatsächlich auch, dass sie Richtung Champions League angreifen wollen. Müssen sie auch, wenn sie solche Spieler wie Alea, Jovic, Rebic da nochmal langfristig halten wollen. Dementsprechend finde ich das gut. Hinteregger, ja, so kann es manchmal laufen. Letzte Woche noch ausgebotet und gesagt, ey, du machst hier kein Spiel mehr und dann kommt man halt zu so einem Verein wie Frankfurt und darf dann auch mal gegen Dortmund von Anfang an spielen und macht dann so eine gute Partie. Ja, lief sehr gut auf jeden Fall für ihn, glaube ich.
Ja, optimal gelaufen. Ich denke, sein Vertrag wird auch in Frankfurt nicht schlechter sein, als den er vorhatte. Ja, wundert, also ist, glaube ich, jetzt erstmal ausgeliehen.
Genau.
Ja, weil ich denke, da werden sich dann beide Parteien einigen, wenn das so eine weiterhin so eine Erfolgsstory bleibt. Aber da ist von auszugehen erstmal. Und ja, Frankfurt nimmt den Punkt natürlich zu Hause gerne mit gegen den BVB, gegen den Tabellenführer. Da ist man auch mit dem Punkt, denke ich, zufrieden. Hakoto Masebe wirklich wieder eine starke Partie gemacht, da in der Innenverteidigung. Ich frage mich immer, wie das geht. Der ist so klein und drahtig, der ist 35 Jahre alt, aber der läuft da die Jungs ab, ey, und hat ein überragendes Stellungsspiel. Da bin ich wirklich begeistert. Ja, und da müssen wir natürlich noch was sagen zum Torschützen Luka Jovic. Wie macht er den denn, Mert?
Sicher, ne?
Alter, der ist. Also, das ist Qualität, ey, wirklich. Den schraubt
Ja.
er so rein, ey.
Er ist einfach stark. Da haben die echt jemanden aus dem Hut gezaubert. Ich
Von
hoffe,
der
dass.
zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon ist der gekommen, Mert.
Ja,
Der hat den gescoutet,
macht die
Alter.
Scouting-Abteilung einen guten Job auf jeden Fall. Ich hoffe, dass er länger bleibt tatsächlich. Aber so wie seine vertragliche Situation ist, kann ich mir gut vorstellen, dass Benfica sagt, ey, der performt so gut. Kannst bitte.
Der ist ja jetzt zu kaufen für 7 Millionen oder so, wird der Eintracht Frankfurt machen. Das ist irgendwie festgeschrieben. Ja, und dann ist er in Frankfurt unter Vertrag, aber dann wird es sicherlich Interessenten geben und dann wird es auch ja, hohe Millionensummen geben. Real Madrid war ja sogar schon im Gespräch um ihn, deswegen glaube ich nicht, dass der noch lange in der Bundesliga spielt. Oder vielleicht ja, zu Niko Kovac, seinem ehemaligen Trainer, wechselt und ja, dann bei Bayern eine gute Rolle spielen kann. Mal sehen, du hast es angesprochen, Robert Lewandowski, dem fehlt der Hunger. Das kann man Luka Jovic nicht nachsagen.
Richtig.
Naja, wir werden das beobachten.
Aber da wären wir wieder bei dem Thema, was wir vorigen Wochen schon hatten, was Julian Brandt auch diese Woche angesprochen hat, dass die Bundesliga immer mehr zu so einer Ausbildungsstätte wird und dann möglicherweise ins Ausland oder ja, zu den Top-Clubs gehen, die Spieler.
Und da habe ich mich natürlich gefragt, als ich diese Aussage gelesen habe, Mert, habe ich dir auch gleich geschickt. Hört der unseren Podcast? Ich meine, das haben wir vor Monaten schon in unserer Saisonanalyse, im Ausblick auf die Saison, haben wir darüber gesprochen, wie stark ist die Bundesliga? Ist die Bundesliga nur noch zum Ausbilden da oder kriegen wir noch Stars? Ja, und letztendlich sind wir auf den Trichter gekommen. Aktuell Ausbildungsliga viele junge Spieler kommen hierher und werden dann für teures Geld verkauft oder werden hochgezogen. Ja, und momentan sieht es wohl danach aus und Jürgen Brandt hat das auch gut zusammengefasst. Ja, und was auch gut war am Wochenende, war das Spiel vom VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC. Da war richtig Feuer drin. Und die Wölfe, ja, die haben es für sich entschieden. Auswärtssieg 1-0, der erste Sieg in der Rückrunde. Erleichterung für Bruno Labbadia und sein Haupthaar.
ja, kein leichtes Spiel gegen die Hertha auswärts in Berlin. Hertha wieder, ja, ich weiß nicht, Hertha momentan kann ich, bin ich nicht so begeistert von. Am Anfang wirkten sie wirklich frisch und ja, so leichtes Spiel so. Und jetzt wirkt das alles so ein bisschen gehemmt und ein bisschen, ja, weiß nicht, jetzt schätze ich, dass auch intern Zielsetzung, glaube ich, eine andere ist. Und da merkt man ein bisschen Druck, also so wirkt es zumindest mir gegenüber, dass die Spiele jetzt ein bisschen mehr Druck haben und die Leichtigkeit ein bisschen abhanden kommt.
Ja, aber es war ein spannendes Spiel auf Augenhöhe. So die Leichtfüßigkeit habe ich jetzt nicht vermisst. Hertha war auch wieder drauf und dran. Es war halt natürlich viel Kampf im Mittelfeld und es gab harte Zweikämpfe. Aber trotzdem hatte Hertha die ein oder andere gute Gelegenheit. Denk da an Davy Selke, der da kurz vorm Wolfsburger Treffer nochmal eine riesen Chance hatte, alleine vor Kun Castells. Und den hält er sehr, sehr gut da mit dem Fuß. Und dann läuft das vielleicht anders. Ja, also auch wieder Ibisevic gefällt mir immer noch gut, hat immer noch den Riecher. Und also die machen es nicht so schlecht, aber man muss auch sagen, Wolfsburg war an diesem Tag wirklich mal unangenehm. Man hat gemerkt, okay, die letzten beiden Spiele, da gab es für die nichts zu holen. Und die haben wirklich endlich mal Charakter gezeigt. Endlich mal Charakter gezeigt und dann Weghorst macht den vorne natürlich eiskalt, wie ein Mittelstürmer das machen muss, aber der gefällt mir auch gut.
Der gefällt mir auch sehr gut, schon von Anfang der Saison, aber beobachte ich ihn jetzt, weil ich ihn nur kannte, so ehrlich muss man auch sein, er hat mir nichts gesagt. Dann hat er ein, zwei gute Spiele gehabt und dann auch wieder ein, zwei Spiele, wo ich dachte, gefällt mir gar nicht, aber jetzt mit der Zeit, je öfter ich ihn sehe...
Prost, Mert, Prost, ja, gießt dir ruhig mal hier ein, na klar.
Je öfter ich ihn sehe, desto mehr gefällt er mir. Und ja, Wolfsburg, ich weiß nicht, was da noch gehen kann. Jetzt auf Platz 6, wenn die international spielen, wäre das auf jeden Fall eine Riesenüberraschung.
Das wär's. Das glaube ich noch nicht. Also ich glaube, Bayer Leverkusen wird jetzt mit Peter Bosz wirklich nochmal einen Lauf kriegen. Vielleicht kommt Hoffenheim auch nochmal zurück, die aktuell ja auch eine kleine schwierige Phase durchmachen. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Eine Krise unter Julian Nagelsmann. Ja, also das glaube ich nicht, dass Wolfsburg da international mitsprechen wird. Obwohl sie deutlich stabiler sind, wirklich, hätte ich auch nicht eingeschätzt, dass das jetzt so in der Saison im Verlauf nehmen wird. Ich dachte, es wird jetzt wieder der Anfang einer Krise werden bei denen mit den ersten beiden Niederlagen da. Aber, ja, Weghorst wirklich, um nochmal zurückzukommen, sehr guter Stürmer, gefällt mir sehr gut, körperlich präsent, macht die Dinge eiskalt rein und Wolfsburg hatte in der Historie jetzt in den letzten Jahren nicht so Glück mit den großen Stürmern. Der letzte Gute, der wirklich war und ja, nicht Mario Gomez, nein, Grafitsch war ja. Das. Und danach kam lange nichts und deswegen können die da, glaube ich, zufrieden sein, dass sie da jetzt mal wieder einen gefunden haben. Mandzukic war natürlich zwischendurch nochmal da, aber auch schnell wieder weg. Ja, und Hertha...
ist es das, was du angesprochen hast. Die Rückrunde hat begonnen und ja, die ersten Spiele waren noch positiv, aber jetzt mittlerweile auch auf Platz 9. Die waren ja zwischenzeitlich sogar auf Platz 6. Und ob es jetzt weiter runtergeht?
Ja, ich sehe den Kader halt auch nicht so stark bei Hertha BSC, wie es dann der Anfang der Saison mit sich gebracht hat. Allerdings zum Beispiel auch Darida ist jetzt nur reingekommen, der wurde ja zwischenzeitlich auch bei allen Top-Clubs in Europa gehandelt und so. Den habe ich auch noch nie so stark bewertet. Ist sicherlich ein guter Spieler, aber kein Top-Spieler, wie Pep Guardiola sagen würde. aber Christian Preetz hat es gesagt, Pal Dardai muss sich weiterentwickeln, aber macht das auch. Deswegen ja, denke ich, dass die Hertha sich da wieder fangen wird. Pal Dardai macht da einen guten Job und ich glaube, er ist absolut der richtige Mann für Hertha BSC und die werden da ihre Punkte noch holen.
Was?
Nach oben wird nicht mehr viel gehen. Also man wird natürlich ein bisschen schielen auf die Euroleague. Man ist noch absolut in Schlagdistanz. Also 3 Punkte sind ja nicht viel. Das geht ja schnell. Allerdings glaube ich, dass die Hertha dazu nicht konstant genug ist. Und man braucht im Sommer auf jeden Fall einen Umbruch. Da hat die Bild, glaube ich, heute wieder getitelt, dass da ein Umbruch zu vollziehen ist. 6 Spieler sollen da, haben auslaufende Verträge vom älteren Eisen und so.
Ja.
Ja, da wird sicherlich im Sommer einiges passieren.
Was, den Kader hast du jetzt angesprochen, was sagst du denn zu solchen Jungspielern auch wie Davy Selke, der jetzt zum Beispiel in Bremen eine richtig gute Zeit hatte und regelmäßig geknipst hat? Jetzt bei Hertha und letzten Jahre oder letzten Wochen, Monate so ein bisschen nur mitschwimmt und nicht wirklich auffällt. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, sogar jetzt im Sommer war es, sein Ziel ist, die A-Nationalmannschaft sich da hochzuspielen und möglicherweise auch das ein oder andere Turnier mal mitzuspielen. Aber der Typ hat so viel Talent, bringt so viel mit, aber fällt nie wirklich so auf.
Ja, und da muss es ja irgendwo dran liegen. Vielleicht ist es ein Kopfproblem, ich weiß nicht. Also er hat, er bringt einiges mit, auf jeden Fall, allein wegen seiner Körpergröße und seiner trotzdem ja technisch ordentlichen Mitteln auf jeden Fall. Und spielt allerdings immer, das muss ich sagen, wenn er reinkommt, achte ich schon immer sehr auf ihn, was er so macht. Er hat immer noch eine oder zwei gute Aktionen im Köcher. Also er ist durchaus ein Spieler, der sehr gefährlich vorne ist. Allerdings wundert es mich auch, dass er da nicht so richtig in der Startaufstellung stattfindet. Kommt immer mal nur rein oder spielt man dann ein Spiel von Anfang an. Ich glaube, der bräuchte mal ein paar Spiele am Stück. Dann würde er das Selbstvertrauen entwickeln, was er braucht und würde sicherlich noch für ein bisschen mehr Tore sorgen für Hertha BSC. Denn weder Ibisevic ist natürlich ein Abschlussspieler im Strafraum, wirklich eiskalt. Macht das sehr gut, auch in seinem Alter noch, will er auch noch mal ein Jahr dranhängen. Allerdings wird es jetzt so langsam Zeit, auch mal Davy Selke ein bisschen mehr zu vertrauen. Das würde ich mir wünschen von Pal Dardai, weil ich glaube, ja, A-Nationalmannschaft ist zu hoch gegriffen aktuell. Mhm. Aber ich glaube, dass der auf jeden Fall für Hertha ein ganz, ganz wichtiger Mann, gerade auch in der nächsten Saison im Sturm werden kann, wenn man ihm dann mal vertraut. Weil ich glaube, das Potenzial, das hat er.
Ja, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Das war auch so ein Spieler halt, wo ich immer gesagt habe oder gedacht habe, der wird in den nächsten Jahren richtig hochschießen und für Furore sorgen. Aber wie gesagt, jetzt mittlerweile schwimmt er nur so ein bisschen mit. Aber mal gucken, vielleicht kann das ja noch was werden. Ich würde mal sagen, wir machen weiter
mit dem nächsten Spiel. Ja, und wer nämlich auch ein bisschen nur aktuell mitschwimmt, das ist die TSG Hoffenheim. Die schwimmen da so ein bisschen mit im Becken. 1:1 jetzt gegen Fortuna Düsseldorf. Und da muss man sagen, Friedhelm Funkel, der mutigste Trainer der Bundesliga, Mert, er wechselt dann nochmal in der Schlussphase. Es geht ja um alles für die Fortuna, denkt er sich. Und momentan stehen sie ja ganz gut da. Deswegen war er so selbstbewusst, hat da nochmal 2 Stürmer kurz vor Schluss reingeworfen, die letzten 15 Minuten. Hat gedacht, den Hoffenheimern, den schlagen wir jetzt nochmal hier was und werden gewinnen. Allerdings ist es dann beim 1:1 geblieben. Düsseldorf wirklich mit einer sehr guten Partie. Rufen Hennings ein bisschen Pech gehabt im Abschluss. Zwar macht er das Kopfballtor, aber leider davor und danach 1-2 Dinger liegen lassen. Ja, ein bisschen mehr Glück im Abschluss und dann geht Düsseldorf da als Sieger vom Eis.
Ja, Hoffenheim, können die noch gewinnen, ist die Frage. Schon wieder ein Unentschieden, die meisten Unentschieden der Bundesliga.
Leblos.
Hoffenheim.
Also die waren so leblos in dem Spiel.
Aber auch, die ganze Saison schon, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass es schon bekannt gegeben wurde, dass Nagelsmann nächste Saison nicht mehr da ist, oder
kann ein Faktor sein.
Ob da jetzt ein bisschen Dampf schon rausgenommen wurde, ob die jetzt nur noch so viel machen, wie reicht, so. auch in der Champions League, da hat man noch gemerkt, okay, Champions League, da haben die Jungs noch Bock drauf, aber da fehlt ein bisschen Glück und Qualität. Aber in der Bundesliga wirkt mir ein bisschen so die Giftigkeit, die Griffigkeit, dass er wirklich nochmal zu gewinnen. So wie Friedhelm Funke jetzt in dem Spiel, das ist ja nochmal ein Zeichen, wenn er da nochmal 2 Stürmer einwechselt, mit dem Gefühl des Spiels zu sehen, okay, hier geht noch was, dann bringe ich nochmal 2 Stürmer und Hoffenheim ist heute schlagbar. Erinnere ich mich auch mal anders gegen Hoffenheim.
Also ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, wie leblos Hoffenheim aufgetreten ist. Das hat mich ein bisschen an Hannover 96 erinnert. Ich musste erst mal gucken, ob ich da das richtige Spiel gerade gucke. Also wirklich ein bisschen leblos der Auftritt. Man hatte auch nichts wirklich nach vorne. Kriegt dann einen Elfmeter und dadurch macht man das Tor. Kramaric ist natürlich eiskalt und ja, Michael Rensing hat noch nie einen Elfmeter in der Bundesliga gehalten. 21 gegen sich, 21 waren drin, auch der war drin und er sah natürlich alt aus, macht dann den Alibi-Schritt und guckt dann verdutzt, als der Ball links unten reinkullert. Ja, Michael Rensing hat das Vertrauen bekommen, das können wir auch nochmal sagen, nachdem er letzte Woche gepatzt hatte. Aber dieser Woche wieder das Vertrauen bekommen. Auch gut von Friedhelm Funkel. Das freut mich natürlich. Allerdings ja, Hoffenheim wirklich lebloser Auftritt. Und ich glaube, es liegt daran, wie du es gesagt hast, dass man weiß, Julian Nagelsmann ist so ein bisschen weg. Champions League ist auch gestrichen. Allerdings sollten die Spieler sich jetzt nochmal zusammenreißen, denn es ist noch was europäisch möglich für die nächste Saison. Und die Champions League, die rückt so langsam aber sicher in weite Ferne, wenn man so das alles abschenkt, die Partien, und deswegen ja momentan ein Motivationsproblem bei Hoffenheim.
Ja, möglicherweise. Also so beobachte ich das auf jeden Fall, weil, wie gesagt, mir fehlt da ein bisschen Giftigkeit, mir fehlt da auch der letzte Wille, wirklich zu gewinnen und sowas und nochmal alles nach vorne zu schmeißen. Und ja, die haben da gute Spieler mit Kramaric, mit Giallinton und ja, das ist einfach, da ist ja auch Qualität da bis zu einem gewissen Punkt. Aber wie gesagt, da fehlt mir ein bisschen Biss, ein bisschen Aggressivität.
Ja, und der hat auf jeden Fall bei einem Spiel nicht gefehlt, nämlich beim ersten FC Nürnberg und Werder Bremen. Mert, da war es nämlich bissig und ruppig. Und die Nürnberger wirklich, ja, 180-Grad-Wendung, Mentalmonster diese Woche, performt da gegen Werder Bremen. Unglaublich geiles Spiel, hitzig, enge Duelle, ja, alles gegeben. Hanno Behrens lässt einen liegen, da Abstauber. War auch schwer, so aus kurzer Distanz, ja. Der Ball so schnell war, ein bisschen überrascht, lässt ihn leider liegen, sonst wäre vielleicht noch mehr drin gewesen für den ersten FC Nürnberg, aber auch so, ja, den Punktgewinn haben sie gefeiert, wie eine Meisterschaft, also Jubelbilder da aus dem Frankenstadion, hat mich natürlich sehr gefreut, dass Nürnberg wieder punktet und natürlich damit, ja, vor Hannover in der Tabelle zieht und so ein bisschen wieder einen Hoffnungsschimmer hat für die kommenden Spiele. Denn jetzt geht's nach Hannover. Wenn man da gewinnt, dann sieht's gut aus.
Definitiv, ja. Jetzt kommt, wie du schon gesagt hast, so ein richtig Knallerspiel. Also das ist schon so ein Finalspiel, muss man sagen.
Um sich da hat man dann vielleicht, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mehr heute das ein oder andere Mal, hat man natürlich mental jetzt wieder einen Vorsprung gegenüber Hannover 96, die definitiv jetzt kassiert haben und man selber punktet gegen Werder Bremen. Gibt Selbstvertrauen.
Definitiv. Nürnberg wirkt ja auch wirklich sehr, sehr stabil in dem Spiel, aber das Geile ist auch immer, was wir auch schon in den letzten Wochen immer angesprochen haben, die Spiele von Bremen sind immer super offen, also es ist ein super intensives Spiel, super offen, erinnert mich teilweise an die Premier League immer, wo es nur hin und her geht, also wo es, wo auch teilweise die Systeme dann nicht mehr stattfinden, dann ist so ein bisschen, ja, Freizeitkick-mäßig, aber das ist halt geil, weil da dann richtig was los ist, komischerweise ist das bei Bremen dann öfter der Fall. Aber ja, in dem Spiel Nürnberg sehr gut gewesen, fand ich, also hat mich beeindruckt. Was bei Bremen, muss ich sagen, fehlen mir in letzter Zeit die Punkte. Jetzt nur ein Unentschieden, wenn man so will. Zieht da zwar an Mainz vorbei, aber normalerweise müsste da mehr gehen. Ich meine, Saisonziel haben sie angesprochen, sie wollen in die Euroleague normalerweise, aber das wird relativ schwierig, glaube ich.
Ja, das wird schwer natürlich, weil du sagst, es ist immer alles offen. Es fehlt so ein bisschen, ja, der Brustlöser jetzt mal zu sagen, man ist dominant in den Spielen und kocht mal einen Gegner wirklich richtig ab.
Ja.
Das gibt es bisher nicht so richtig bei Werder Bremen aktuell. Aber man muss auch jetzt mal wirklich zugutehalten, die Nürnberger wirklich mit einem sehr tollen Auftritt. Also die haben es Werder Bremen und Werder hat auswärts gespielt nicht einfach gemacht. Ich glaube, die Bremer sind auch nicht ganz unzufrieden mit diesem Punkt, auch wenn man sich vielleicht vorher mehr ausgerechnet hat. Aber wenn man den Spielverlauf betrachtet, ja, der Nürnberg war wirklich, ja, überlegen einfach in diesem Spiel. Also vom ganzen Einsatz und Kampf her haben wirklich eine gute Partie gemacht. Und deswegen, ja, für Werder wird es noch genug Spiele geben zu Hause, wo man punkten kann. Und wie gesagt, europäisches Geschäft ist noch drin. Allerdings mit der Champions League oder so, da haben sie auch nichts zu tun. Da müssen wir auch ehrlich bleiben. Und momentan fehlt einfach jemand, der da aktuell vorne netzt in einer Tour. Da geht ihnen so ein bisschen was ab. Ein richtiger Stürmer. Und Max Kruse, ja, da wird gehandelt. Der ist bei anderen Vereinen im Gespräch. Ja, Borussia Mönchengladbach macht sich da bemerkbar und hat gesagt, den Max, ja, den wollen wir gern zurück. Der ist ein Spieler, der hat Riesenpotenzial und angeblich auch der FC Bayern München.
Also das halte ich für eine Ente, ich weiß es nicht. Mit Gladbach kann es natürlich sein, dass da eventuell eine Rückkehr stattfindet. Bei Bayern München, ich glaube, die sollten, andere Gefilde nochmal suchen, weil...
Als Backup?
Ja, weiß ich nicht. Ja. Kann ich mir Stand jetzt auf jeden Fall nicht vorstellen. Max Kruse, aber bei Max Kruse muss ich auch sagen, die letzten Wochen fehlt mir auch ein bisschen so, dass er mal wieder regelmäßig trifft oder dass er mal mit so einer Selbstverständlichkeit trifft. Bei Bremen fällt mir ein Spieler extrem auf in den letzten Wochen und das ist Hinteregger. Hinteregger.
Der spielt bei Frankfurt.
jetzt komme ich schon durcheinander. Eggestein wollte ich sagen.
Ach so.
Eggestein. Eggestein extrem gut die letzten Wochen. Fällt mir sehr, sehr auf und trifft auch. Und da wurde ja schon, Didi Amann, glaube ich, war es, hat ihn schon gefordert für die Nationalmannschaft. Also der fällt mir da zum Beispiel mehr auf als Max Kruse momentan. Aber Max Kruse hat natürlich auch extreme Qualitäten. Und das wäre ja ein Ding, wenn er wirklich zu Gladbach zurückkommt und dann mal wieder Champions League spielen darf.
Ja, das wäre interessant auf jeden Fall zu sehen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das passieren wird. Allerdings ist sich Florian Kohfeldt, der Trainer von Werder Bremen, sehr sicher, dass Max verlängern wird. Er weiß, was er auch bei uns an der Weser hat. Und da sind wir natürlich gespannt und werden da sicherlich bei Max Berater oder vielleicht bei ihm selber nochmal durchrufen oder vielleicht mal eine kleine Hintergrundinfo kriegen. Und dann sind wir da schlauer. Ja, und wer natürlich auch wieder schlauer ist nach dem aktuellen Spieltag, ist Dominik Tedesco. Nämlich im Torwartspiel ist ein bisschen was passiert bei Schalke 04 gegen Borussia in Mönchengladbach. Ja, man hat zu Hause verloren, Schalke, 2-0 gegen die Gladbacher. Und ja, der Torwart, Herr Nübel, der Junge, der Jungspund, der Youngster, Mert, die Young Gun, ja, wenn ich noch einen finde, würde ich ihn bringen. Er ist vom Platz geflogen, leider. Hat vorher stark pariert wieder, wirklich Top-Reflex in der ersten Halbzeit, ja, und dann muss er mit Rot runter. Bitter gelaufen für Dominik Tedesco.
So, und jetzt kommt nämlich eine Situation, da möchte ich...
Das ist geil, das schreibt nur der Fußball.
Da möchte ich jetzt gerne deine Einschätzung nämlich haben. Wie verkaufst du Fährmann jetzt das nächste Spiel für die nächste Woche? Als Trainer, als Dominik Tedesco. Den hast du jetzt ausgebotet und gesagt, du wirkst nicht frisch im Kopf und.
Die haben mir gesagt, Ralf, wir vertrauen dir weiterhin. Wir vertrauen dir jetzt zwar nur die Bälle an beim Training, dass du die da mit zum Platz bringst, aber wir vertrauen dir weiterhin. Ja, und genau die Situation ist jetzt eingetreten. Fand ich geil, Ralf Herrmann kommt dann raufgelaufen. Bisschen lockerer Gang. Kommt darauf aufs Feld, pariert dann aber direkt stark, ist wieder direkt da. Und Nübel vorher auch noch mit einer kleinen Unsicherheit, da vor seiner roten Karte, der Fehlpass.
Ja.
Und dann ist das Ding da eskaliert. Schlecht gelaufen, einfach für ihn auf jeden Fall. Aber das ist doch eine geile Situation, das hätte man sich nicht besser malen können, als Nicht-Schalke-Fan natürlich, dass das jetzt so läuft. Also ich bin gespannt auf Ralf Herrmann. Ralf Herrmann wird seinen Job machen. Das Interessante ist ja dann,
was passiert danach?
Genau, Nübel wird jetzt ein Spiel wahrscheinlich gesperrt vom DFB und dann ist er wieder da und dann muss sich Dominik Tedesco dann wieder entscheiden so, und wieder die Entscheidung mitteilen und normalerweise kannst du jetzt sagen, okay, den Jungen nehme ich raus, der hat jetzt diesen Fehler gemacht, rote Karte, aber das ist natürlich dann auch ein bisschen stark ins Gesicht, aber wir wissen alle, Dominik Tedesco, der Mann ohne Gewissen. Nein, natürlich der Mann mit reinem Gewissen, da habe ich mich versprochen, mit reinem Gewissen. Der wird das natürlich gut machen und gut moderieren, so wie wir es kennen, und wird da die richtigen Worte finden.
Endlich wieder Feuer da auf Schalke, geil, endlich geht's mal wieder.
Du, vielleicht steht Christian Heidel im Tor. In zwei Wochen. Ich weiß es nicht mehr.
möglich. Ja, Dominik Tedesco hatte einige Ideen im Petto, glaube ich. Ja, auf jeden Fall eine geile Situation für so neutrale Zuschauer wie wir. Bin ich echt wirklich sehr gespannt, wie er das jetzt moderiert. Wie gesagt, in den letzten Monaten und Wochen hat er immer auch relativ viel Glück gehabt mit seinen Entscheidungen und hat auch immer sehr viel Kredit gehabt. Sei es hier mit Hüvedes, Naldo, Co., ne, Fährmann jetzt. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was in der nächsten Woche, beziehungsweise die Woche darauf, wenn Nübel wieder spielberechtigt ist, passieren wird. Weil das ist sehr, sehr entscheidend, auch gegenüber den Fans. Ich glaube, die wollen sich da auch nicht mehr verarschen lassen. Irgendwann ist auch gut.
Ja, und dann, ja. Langsam muss man natürlich auch sportlich betrachten. Das war jetzt so ein kleiner Gradmesser, die Partie. Ein Heimspiel zu Hause gegen den Tabellendritten zu dem Zeitpunkt, Borussia Mönchengladbach. Und das verliert man mit 2-0. Und man muss auch ehrlich sein, ja.
Ging auch nicht. Also da ging nichts.
Ja, da ging nichts für Schalke. Gladbach, wie gewohnt, sage ich einfach mal, wirklich stark performt. Und dann am Ende in der Schlussphase zugeschlagen, Christoph Kramer, Hammer ausgepackt und dann noch Neuhaus. Ja, das machen sie sehr gut. In der Schlussphase den Sieg dann besiegelt. Und vorher hatte Schalke jetzt auch nicht die Szenen, dass man sagt, okay, wir machen noch ein Tor. Ja, und deswegen völlig verdienter Sieg für die Gladbacher.
Definitiv, ja. Und ich bin jetzt wirklich gespannt drauf, weil Gladbach mit dem Sieg an Bayern München vorbeigezogen ist. Werden sie diesen Platz 2 verteidigen? Jetzt Dortmund-Jäger Nummer 1. Ja, bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie Bayern da jetzt reagiert, weil Dortmund ist ja nicht mehr in Schlagweite, wenn man so will. Da muss einiges passieren, dass man da wirklich an die Tabellenspitze kommt. Und jetzt kommt noch Gladbach dazwischen.
Ja, Gladbach kommt dazwischen, aber das wird ja nicht halten. Die sind punktgleich, Mert. Und allein, wenn das auch alles punktgleich bleibt, da werden die Bayern von der Tordifferenz sicherlich nochmal nachziehen in den nächsten Spielen und das für sich regeln. Das ist denen, glaube ich, dann auch egal, ob Zweiter oder Dritter. Die wollen Erster werden.
Ja.
So, und dafür müssen die jetzt eine Serie starten. Und da ist ja wirklich, haben wir heute schon ein bisschen diskutiert, werden wir sicherlich nächste Woche auch nochmal diskutieren. Da wird ja schon wieder befürchtet, dass da einiges brodelt. Ja, und wo es auch in den letzten Wochen gebrodelt hat, die Überleitung heute, wie durch Butter geht das hier, wie Caligiuris Jubel. Der FC Augsburg, da hat es gebrodelt in den letzten Wochen. Kajubi weg, Hinteregger performt bei Eintracht Frankfurt. Manuel Baum hat gute Laune vor diesem Spiel. Aber es wäre ja nicht Augsburg, wenn es nicht mal wieder Zeit wäre. Und es wäre auch nicht heute perfekt zu diesem Spieltag passend, was nicht alles noch passiert. Dein Kollege, dein Cousin, Alfred Finn Bogason, Freddy, wie ihn die Fernsehkommentatoren, habe ich gelernt, jetzt nennen anscheinend, ja, der ist 30 geworden und die 30, die 3 ist anscheinend seine Zahl, hat der Kommentator gesagt, von dem Spiel, das ich gesehen habe, denn er macht einen Dreierpack und schießt Augsburg endlich wieder aus der Krise nach 10 sieglosen Spielen, endlich wieder ein Dreier und dreimal Alfred Finn Mert Bogason.
Ja, ich habe es angesprochen. Finn Bogason, der Einzige, der wirklich nochmal wirklich Qualitäten hat bei Augsburg, und er durfte, hat es jetzt unter Beweis gestellt, dreimal geknipst gegen den Verein der Stunde, wenn man so will, ein bisschen. Mainz 05 haben die letzten Wochen sehr gut performt und sind auch überraschenderweise stehen sie wirklich sehr stabil da, aber gegen Augsburg. Ja, tut den, glaube ich, ganz gut, Augsburg. Die letzten Wochen waren sehr turbulent, wenn man so will, mit Hinteregger und Kajubi und den Herrn Baum mit dem
Ja, Trainer. Also ich glaube, wichtiger hätte ein Sieg nicht sein können.
Unfassbar wichtig. Das macht ja Finn Bogason fast unsterblich da in Augsburg.
Ja, bei dir auf jeden Fall. Durch 12 Meter dabei, macht er eiskalt. Auch eine Ecke, dann die andere mal ausprobieren. Macht er super. Und auch das dritte Tor spielen sie super raus. Ja, für Mainz so war es ein bisschen zu kalt, glaube ich, in Bayern. Schneefall war für einige Spieler Neuland. Möchte jetzt nicht auf die Hautfarbe anspielen, aber das war vielleicht ein bisschen rutschig. Nein, Mert, da wird nicht gelacht. Ja, also 3-0, deutliches Ding. Mainz hatte jetzt nicht so die Chancen, aber ist auch gar nicht schlimm für die Mainzer. Wären mit dem Sieg auf Platz 8 gegangen, aber ich denke, das wäre auch zu viel des Guten. Man ist gesichert im Mittelfeld. Und spielt eine wirklich gute Saison bisher. Die Jungs performen alle, das sagen wir jede Woche wieder. Und jetzt so ein Ausrutscher, dann passend zum Schneefall, passt dann natürlich auch mal ins Bild. Und eine Mannschaft, die fast wieder ausgerutscht wäre, vom Neckar, der VfB Stuttgart, zu Hause gegen SC Freiburg. Da wäre es fast schief gegangen, aber 2-2, man punktet endlich mal wieder. Und da war man auch in Stuttgart sehr, sehr glücklich drum. Denn so konnte man sich unten natürlich ein bisschen festigen und den Abstand erstmal zu Nürnberg und Hannover natürlich halten. Aber auch auf Augsburg nichts, nur 2 Punkte verloren und nicht 3. Also erstmal mittelmäßig okay für.
Gefühlt war es auf jeden Fall eine Niederlage, denn wenn man da in der letzten Minute nochmal das 2-2 kassiert, ist natürlich ekelhaft. Und Gomez mit seiner ersten Platz, mit seiner ersten roten Karte überhaupt.
Das habe ich verwechselt, Karriere. Mert. Dann nehme ich natürlich alles zurück, was ich in der letzten Minute gesagt habe. Ich dachte, die hatten spät ausgeglichen, aber dann nehme ich das natürlich zurück.
Nee, die haben tatsächlich geführt und Freiburg hat dann in der 94. ausgeglichen. Die hatten in der...
Ach ja, hier, Niederlechner mit Babyjubel.
Genau, ah, der war das. Und Gomez hat, glaube ich, in der... Gomez sage ich schon. In der 84. haben die, glaube ich, das 2-1 gemacht und dann kriegt Gomez die rote Karte und in der 94. dann nochmal das 2-2. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein bisschen bitter für Stuttgart. Aber Freiburg möchte ich da gerne ansprechen, weil Freiburg die letzten Wochen, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie zufrieden sein können. Also jetzt sehr wenig Punkte geholt in den letzten Wochen und jetzt gegen Stuttgart glücklicherweise einen Punkt geholt in der letzten Sekunde. Weiß nicht, wie zufrieden da die Freiburger sein können mit den letzten Wochen.
Ja, Christian Streich ist sicherlich nicht zufrieden, gerade weil Augsburg jetzt auch gewonnen hat und man jetzt 4 Punkte nur noch vor den unteren Regionen da wirklich entfernt ist. Mit Tabellenplatz 13 ist man jetzt. Und natürlich dann so ein später Ausgleich ist dann schön fürs Gewissen so, aber man hatte das Spiel eigentlich in der Hand. Stuttgart hat es dann spät schnell gedreht, innerhalb von 5 Minuten. Und da war sicherlich mehr drin, gerade bei den angeschlagenen Stuttgartern. Deswegen ist es natürlich super ärgerlich für die Freiburger, aber wie gesagt, letztendlich dann doch ein gutes Gefühl, wenn man dann noch so spät ausgleicht. Und da muss man auch vielleicht mal den Schiedsrichter ins Gebet nehmen. Was war da los mit Mario Gomez? Ist das für dich eine gelb-rote Karte?
Ja, definitiv zu hart. Also für mich war das zu hart. Diese Geschichten mit Ellbogen, wenn man zum Kopfball steigt und so, ist immer ein bisschen schwer, einfach schwierig einzuschätzen. Gomez ist jetzt nicht dafür bekannt gewesen, dass er irgendwie seine Gegenspieler absichtlich mit den Ellbogen trifft.
Er hat gesagt, ich hatte in meiner Karriere schon 300 solche Zweikämpfe.
300 hat er mitgezählt?
Ja, hat er einen Zähler in der Hosentasche. Nee, aber das Ding ist ja auch, Mario Gomez, gerade diese Ellenbogengeschichten, da gibt es auch ja wohl ganz klare Unterschiede. Wenn ein Spieler da wirklich ausholt und da agiert, dann finde ich, muss das hart bestraft werden, weil das ist natürlich gefährlich, gerade im Gesicht.
Ja.
Aber jetzt die beiden Szenen waren jetzt keine dramatischen. Und das da ein bisschen überzogen, auch innerhalb von 4 Minuten dann ihn zweimal eine gelbe Karte da reinzudrücken. Ja, schon ein bisschen komisch gewesen, das Ganze. Mario Gomez hat ja auch von so einer kleinen Vorgeschichte erzählt. Und da im Vorfall, das glaube ich ja nicht, hat er von einer kleinen Vorgeschichte erzählt und zwischen ihm und Aitekin. Und Aitekin hat die aber dann verneint im Nachhinein im Kabinentunnel, dass er sich daran gar nicht mehr erinnern konnte und so. Ja, ein bisschen komisch gelaufen auf jeden Fall für Mario Gomez, der wieder nur auf der Bank saß, muss man sagen.
Hm, kann nur rein.
Verstehe ich auch nicht, denn was da vorne abgeht bei Stuttgart, das ist auch wenig bis gar nichts. Deswegen ja, ein bisschen verwunderlich für mich. Aber ja, Markus Weinzierl kriegt da nicht so richtig die Füße auf den Boden beim VfB. Und da wird man einfach ja in den nächsten Wochen dann sehen, wohin das führt, nämlich in die zweite Liga.
Da bist du dir so sicher, ja?
Ja, weiß ich nicht. Also zumindest in die Relegation. Aber ja, schwer. Relegation, ja gut, Relegation können sie dann doch noch schaffen. Aber ja, vielleicht kriegt Nürnberg auch noch mal ein paar Punkte da aufs Tableau. Dann wird es ganz schwer für Stuttgart, weil ich glaube nicht, dass sie selber noch so viel holen werden.
Also ich persönlich sehe das so, dass Hannover und Stuttgart tatsächlich die beiden Teams sind, wo mit am wenigsten irgendwie Potenzial da ist, dass man da wirklich nochmal Punkte holt und wirklich stabil sind. Nürnberg.
Obwohl Stuttgart noch einen guten Kader hat.
Ja, aber das wirkt alles so leblos einfach. Da, wenn ich das mit Nürnberg und Augsburg und so vergleiche, da ist nochmal in den Spielen halt einfach mal viel mehr Feuer drin, viel mehr Mentalität drin. Und und jeder weiß, dass im Abstiegskampf kann man so viel Qualität haben, wie man will. Es kommt eher über den Willen und über die mentale Stärke. Und das sehe ich bei Hannover 96 und bei VfB Stuttgart halt überhaupt gar nicht.
Okay, das sind klare Worte von dir, Mert. Ja, ich denke, damit sind wir ja für diesen Bundesliga-Spieltag auch durch. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieltag für uns. gerade für mich auch lustige Geschichten wurden wieder geschrieben und da freue ich mich schon auf die Fortsetzung nächste Woche. Ja, und dann kommen wir natürlich mal zur Premier League, Mert. Da hat dein spezieller Lieblingsstürmer ja neu verpflichtet vom FC Chelsea zu seinem Lieblingstrainer Maurizio Sarri. Ist er gewechselt, Gonzalo Higuain, und der macht da ein Traumtor, Mert, vor dem Herrn, sein zweites Tor für Chelsea. Macht er außerhalb vom 16er, kriegt den abgelegt von Kanté und dann schraubt er den da rechts unten rein.
Ja, das war sein zweiter Treffer, aber Chelsea insgesamt richtig guter Auftritt, 5-0 gewinnen die da. Gonzalo Higuain hat er auch schon davor getroffen, auch macht er auch stark, kriegt da einen guten Ball von Kanté rein und dann schweißt er ihn ein in die kurze Ecke. Gonzalo Higuain wieder bei seinem Ziehvater, wenn man so will, hat da jetzt wieder seinen Lieblingstrainer an der Seite und dementsprechend kann er auch performen und sein zweites Tor ist angesprochen, macht er natürlich überragend. Am Ende nochmal David Luiz auch, nickt da auch nochmal ein. 5-0 gegen Huddersfield, ja, ist schon mehr als deutlich und Chelsea auf jeden Fall gut drauf mit Gonzalo.
Ja, wichtig natürlich, da auch zu Hause mal wieder zu punkten. Maurizio Sarri ja in den letzten Wochen ein bisschen in die Kritik geraten, hat auch gesagt selber, er weiß nicht, ob er die Mannschaft aktuell so motivieren kann. Habe ich auch selten gehört von einem Trainer, dass er das so offen zugegeben hat. Also der ist anscheinend, was das angeht, tiefenentspannt, obwohl er ja starker Raucher ist. Aber da scheint er ganz ruhig zu bleiben. Ja, und eine andere Mannschaft, die natürlich in der Premier League auch performt, ist Manchester United. Die gewinnt schon wieder. Ja, auswärts. Rashford. Überragendes Tor von ihm.
Ey, Rashford gefällt mir richtig, richtig gut. Die letzten Wochen und Monate richtig stark. Macht da richtig geile Sachen. Wirkt im Dribbling sehr stark. Macht da geile Pässe. Also hat alles Hand und Fuß, was er da macht. Und gewinnt da jetzt gegen Leicester. Ja, Rashford gut drauf, Manu allgemein gut drauf, die haben sich da jetzt wirklich festgesetzt unter den ersten fünf, wer hätte das gedacht vor ein paar Wochen, unglaublich aber wahr. Und,
vorbeigezogen am FC Arsenal.
Ja, unglaublich, also hätte ich niemals gedacht, vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, niemals, vor allem weil Arsenal auch so stabil wirkte und Manu halt gar nicht. Und das ist einfach ein komplett anderes Man United als die ganzen Wochen davor. Es ist unfassbar, wie viel so ein Wechsel, Trainerwechsel ausmacht und wie viel ein, zwei Siege, was da für Kräfte freigesetzt werden bei den Spielern und wie viel Selbstvertrauen die dann auf einmal haben.
Und wenn man sich dann die Tabelle anschaut, das spiegelt sich ja dann komplett wieder. Man hat nur noch 2 Punkte Rückstand auf Chelsea und damit auf die Champions League. Unglaublich. War wirklich nicht mehr für möglich zu halten. Und ja, Arsenal, wir haben schon gesagt, hat am Boden verloren, denn die haben im Spitzenspiel gegen Manchester City 3-1 verloren und der, ja, nicht nur Alfred Finn Bogason mehr hat, kann es dreimal, nein, auch Kun Aguero macht es dreimal und Arsenal verliert 3-1 bei City und Unai Emery hat Mesut Özil wieder 90 Minuten auf der Bank schmoren lassen und jetzt langsam fängt man ja an zu denken, okay, seitdem Özil nicht mehr spielt, gewinnt Arsenal auch nicht mehr.
Ja, das kann man auf jeden Fall beobachten. Ich habe tatsächlich noch kurz gedacht in der Transferfrist, da vielleicht geht Özil doch in der letzten Sekunde. Aber der beharrt auch auf seinen Vertrag und chillt da sein Leben wahrscheinlich.
Also ich glaube, es wird darauf hinauslaufen. Erstmal geht man nicht bei 400.000 Wochengehalt, macht man nicht. Und es wird darauf hinauslaufen, dass Unai Emery sich hier, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Ich glaube nicht, dass Arsenal diesmal so lange an einem Trainer festhalten wird wie an Arsene Wenger. Ja. Man hat sich jetzt in diesem Jahr deutlich was anderes versprochen als den 5. Oder aktuell 6. Tabellenplatz. Ich glaube, da hat man sich schon erhofft, dass man mehr in die oberen Gefilde reingeht mit dem neuen Trainerteam und ja auch teilweise neuem Personal. Jetzt hat man im Winter nochmal ein bisschen nachgebessert, Denis Suarez von Barcelona verpflichtet. Ja, und jetzt der Umgang mit Mesut Özil, der bei den Bossen ein sehr gutes Standing hat, das wissen wir, sonst hätte er nicht so einen Vertrag.
Auch bei den Fans extrem verliebt.
Auch bei den Fans ein gutes Standing. Ja, der wird da im Hintergrund die Säge ausgepackt haben, Mert. Türkische Bergsäge soll ja da sehr stabiles Werkzeug sein. Und der Stuhl ist wackelig, glaube ich.
Also er macht sich auf jeden Fall keine Freunde, glaube ich. Auch im Team einfach nicht. Also im Kader einfach nicht.
Ja, das haben wir auch schon gesagt.
Und ja, und dann, wenn die Siege da nicht dazukommen, dann ist es halt relativ schwer, da nochmal ja, Argumente zu finden und zu sagen, ey, läuft doch gerade, ich brauche Özil nicht. Dann ja, ist einfach relativ schwer, das jetzt zu verkaufen. Wird halt immer mehr Druck aufbauen. Und ja, Özil, wie gesagt, ich weiß nicht, wer der Sturere von den beiden ist.
Mesut.
Ich glaube, die wirken beide sehr stur und momentan sehe ich da auch irgendwie kein Zusammenkommen, irgendwie aufeinander zugehen, dass man da wirklich vielleicht mal ja, ein Arrangement findet, wenigstens zu sagen, ey, dann spielst du nur Pokal oder sowas, was es in der Vergangenheit auch gab.
Nee. Aber also das macht ein Mesut Özil nicht. Es gab ja Gerüchte um PSG, dass die ihn haben wollten und ja. Die hätten ja wahrscheinlich auch sein Gehalt zahlen können. Aber Mesut Özil sagt sich, nee, um dich zu ärgern, Unai, bleibe ich hier einfach sitzen, nimm die 400.000 die Woche mit und dann gucken wir mal, wer den längeren Atem hat. Ja, und den längeren Atem hatte am Wochenende auch wieder Tottenham, die Hotspurs zu Hause mit dem Heimsieg gegen Newcastle United. Ja, bleiben da natürlich an der Spitze dran mit 57 Punkten jetzt auf Platz 3, 4 Punkte hinter der Spitze, hinter Liverpool. Allerdings haben die noch ein Spiel in der Hinterhand. Aber immerhin, an Man City sind sie dran mit 2 Punkten. Jungmin Son war wieder erfolgreich. Mert hatte ja am Wochenende Besuch von seinem Berater und ja auch der Berater von Kevin Wimmer. Die sind im selben Team. Die Jungs waren da zusammen unterwegs, hat man ein paar Bilder gesehen. Ja, freudiges Erlebnis für die ganze Reisetruppe.
Freut mich für Sonny auf jeden Fall, dass er da wieder trifft. Er wirkte nicht wirklich so frisch wie sonst, aufgrund vom Asia Cup, glaube ich. Er war noch ja nicht der Allerfrischeste, aber macht da in dem Spiel den Unterschied gegen Newcastle. Dele Alli und Harry Kane sind ja immer noch verletzt, werden auch länger ausfallen. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt auf die Champions League, was auch demnächst auf uns zukommt. Und bin ich gespannt, wie Tottenham da performt. Jetzt haben sie sich da auf Platz 3 festgesetzt, 7 Punkte auf Chelsea, 2 Punkte auf Man City, möglicherweise geht da noch auf was für Platz 2, aber so wie Man City drauf ist, die lassen ja auch nichts federn. Ja, Tottenham auf jeden Fall sind, glaube ich, richtig, richtig froh, dass sie so einen wie Sonny haben, ey.
Ja, da bin ich mir sicher. Und der bleibt auch immer da. Das ist Vereinstreue. Der will ja auch nur in der Premier League spielen.
Wollte ich gerade fragen. Glaubst du, der geht mal bald? Real Madrid oder so?
Ja, also ich glaube, dass Real ihn nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Er fühlt sich sehr wohl in der Premier League. Ich weiß, dass er immer in die Premier League wollte. Es ist natürlich auch ja, so ein kleines Klischee. Die Asiaten, die gucken halt auf die Premier League. Deswegen passt er da gut rein. Aber ja, ich wusste oder weiß, dass es sein großer Traum war. Und ich glaube, er lebt ihn da einfach. Er fühlt sich da sehr, sehr wohl in London. Und ja, warum sollte er den Verein verlassen? Die machen eine wirklich gute Arbeit. Die werden auch in den nächsten Jahren, wenn Pochettino weiter da Trainer bleibt, und dann vielleicht verpflichten sie wirklich nochmal ein, zwei Spieler im Sommer und spielen jetzt nicht 3 Jahre weiter mit der gleichen Mannschaft wie bisher, dann geht vielleicht dann doch nochmal was ja, für die Top-Spitzenregion. Sie sind immer wieder auf einem guten Weg und sie sind sehr stabil. Sie spielen wirklich einen geilen Ball. Es macht einfach Spaß und deswegen glaube ich, dass Sonny da auch ja, noch bleiben wird, es sei denn wirklich mal Real Madrid oder Barcelona, aber ich glaube, dafür ist er spielerisch vielleicht dann auch nicht stark genug.
Ich meine, Real Madrid hat auf jeden Fall Bedarf auf den Außen, wenn man so
will. Die haben überall Bedarf. Also, wo nicht? Vielleicht auch wieder ein Busfahrer. Vielleicht schickt Dominic Tedesco noch ein Zeug was rüber. Der hat bestimmt noch einen auf Köcher, ey. Ja, also das können wir festhalten für die Premier League. Es bleibt natürlich spannend. Ja, spezielles Lob nochmal an Gonzalo Higuaín. Das hat natürlich Mert sehr glücklich gemacht. Wundert mich, dass du gar nicht Doppelpack auf deinen Wettschein drauf hattest von Gonzalo, weil du ihn ja auch immer bei FIFA genommen hast. Aber ja, dann machen wir weiter. Ein Spieler hat natürlich auch am Wochenende für Furore wieder gesorgt. Cristiano Ronaldo mit einem Doppelpack, Mert. Aber das reicht nicht zum Sieg. Nein, ja. Die alte Dame. Da wird nochmal kurz vor Schluss Gervinho, packt die Hacke aus. Bupp, Abfälscher drin. Und dann nochmal, zack. 94. Zack, 3:3. Und dann ist Cristiano natürlich wieder not amused gewesen.
Ja, die alte Dame wirkt jetzt ein bisschen ja, schwerfälliger als sonst. Im Pokal.
Stronzo!
Im Pokal auch ausgeschieden tatsächlich. Ja. Erste Wettbewerb, was sie sich dieses Jahr nicht mehr holen können. Ich glaube, das ärgert Cristiano auch sehr. In dem Spiel auch wieder Cristiano ein super Spiel gemacht, aber reicht dann auch nicht. Aber Nichtsdestotrotz wird Juve da die Meisterschaft eintüten wie nichts. Und da wird auf jeden Fall nichts passieren. Ich glaube auch nicht, dass sie, ja, das, die Meisterschaft ist eigentlich schon...
Ja, die ist schon sicher. Und da können wir schon gratulieren hiermit. Herzlichen Glückwunsch. Bon anniversé oder nee, das war Frankreich. Auf jeden Fall kann man auch nochmal sagen, Sami Khedira, Mert, sehr gutes Spiel gemacht. Richtig gutes Spiel gemacht. Mir sehr gut gefallen. Bei Juventus ist er auch immer offensiv, ja, mit Tatendrang sehr gefährlich. Ich hatte zweimal Aluminiumpech. Einmal mit dem Schuss an Innenpfosten und einmal köpft er gegen die Latte. Also sehr, sehr gute Partie von ihm.
Du weißt es ja, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich mag seine Spielart. Ich mag es, wie wichtig er immer für seine Mannschaften ist. Das war in der Nationalmannschaft so. Das ist auch bei Juventus Turin so. Wie gesagt, ich mag
war
ihn sehr gerne.
War auch bei Real Madrid so. Ich weiß nicht, warum das so ein Unterschied ist. Warum er in seinen Vereinsmannschaften wirklich auch, ja, auch in der Offensive halt so viele Akzente setzt. Auch in den letzten Jahren, auch bei Juve immer konstant getroffen hat. Also es überrascht mich immer wieder.
Ja, ich glaube tatsächlich einfach, dass das liegt auch sehr viel, glaube ich, an den Mitspielern. Also wenn du da Cristiano um dich herum hast und einfach weißt, jeder Spieler, der um mich herum ist, weiß genau, was er tun muss. Ich kann mich auf jeden verlassen und dann merkst du, bei 1-2 geht heute sogar richtig viel. Also die haben so eine Leichtigkeit in dem Spiel, das beflügelt einen selbst auch. Und ich glaube, dass bei Khedira einfach... in dem Verein, dass er viel mehr Freiheiten hat, einfach. Ich glaube, dass in der Nationalmannschaft war es tatsächlich immer so, dass er immer eingeschränkt war, dieser Zerstörertyp, der auf der 6, der immer nur abräumt. Und das ist bei dem Verein halt gar nicht so. Vor allem bei Juventus finde ich das gar nicht bei ihm. Er ist einfach, wie du schon sagst, also eigentlich spielt mehr wie so ein Zehner anstatt ein Sechser. Und und das hat ihn auch tatsächlich torgefährlich gemacht.
Ja, also bin ich wirklich überrascht. Immer wieder in den Brandherden damit drin. Und macht das wirklich sehr gut. Ja, und über ein Thema wolltest du ja nochmal gerne sprechen. Die erste Niederlage für Paris Saint-Germain, natürlich ohne Neymar. Und das tut natürlich weh. Das dritte Jahr hintereinander an dem Geburtstag seiner Schwester ist er verletzt. Ja, viele Leute denken sich da jetzt ihren Teil bei. Ja, Mert, dann sag doch gerne mal, was passiert ist.
Ja, kann das alles noch Zufall sein? Muss man sich da fragen bei Neymar, dass er jedes Mal beim Geburtstag seiner Schwester verletzt ist oder nicht spielen kann. Auf jeden Fall war es so, dass sie verloren haben. Die erste Niederlage für Paris Saint-Germain. Eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, ganz gut performt, aber reicht nicht gegen Lyon. Die erste Niederlage, anscheinend brauchen sie Neymar doch mehr, als sie glauben. Und dementsprechend, haben sie die erste Niederlage jetzt gehabt, aber auch da, glaube ich, ist die Sache sehr, sehr, sehr eintönig und eigentlich schon sicher. Wenn man will, kann man denen eigentlich auch schon gratulieren, weil die ziehen da auch einsam ihre Kreise.
Ja, aber was natürlich gar nicht lief jetzt, ist die Transferperiode für Paris. Die haben nur einen Spieler bekommen. Thomas Tuchel hat gesagt, er ist trotzdem zufrieden mit seiner Kabine und wird seine Umkleidekabine bis aufs Blut verteidigen. Allerdings ist er natürlich auch ein bisschen enttäuscht. Er weiß, das Wintertransferfenster ist immer schwer. Allerdings war da für ihn wahrscheinlich noch ein bisschen mehr möglich, was aber Henrique, der Sportdirektor vom PSG, nicht möglich gemacht hat. Der ist natürlich jetzt arg in der Kritik. Und man wollte einen Ersatz verpflichten noch für Neymar für die Verletzungsperiode. Jetzt hat er es dann bei Willian nochmal probiert. Ganz billiger Versuch. Also es war klar, dass es nichts wird, weil die auch nicht mehr so viel Millionen jetzt verfügbar hatten. Deswegen schon ein bisschen kritische Stimmung bei Paris. Allerdings zwischen Tuchel und Neymar, da ist Love in the air, Mert. Denn ich habe da gelesen, Thomas Tuchel sagt, wenn Neymar im Kraftraum ist, dann geht er zu ihm hin und umarmt ihn. Und ja, wenn er jetzt nicht da ist, dann schreibt er ihm, dass er ihn vermisst und dass er ihn gerne dabei hat. Und dass er ihn natürlich auch vermisst vor den Spielen, ohne ihn sich aufs Spiel vorzubereiten, dass das schwer ist. Also da ist Bromance.
Ich habe auch gehört, er gruschelt ihn bei StudiVZ, das kommt noch dazu.
Angestupst.
Ja, ist doch cool, freut mich auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, dass Tuchel den so im Griff hat wie jetzt. Aber anscheinend verstehen sich die beiden echt sehr, sehr gut. Er kann ja davon nur profitieren, aber hat halt Krach mit seinem Sportdirektor. Und ich habe da jetzt auch gelesen, er vermutet, dass er sogar absichtlich ein paar Transfers da nicht eintüten wollte. weil die sich nicht verstehen und. Und das ist schon sehr,
okay.
Ja, sehr
ja,
krass auf jeden Fall.
Das wäre natürlich heftig.
Aber ich glaube auch, dass da Financial Fair Play und so, allgemein Paris-Transfers, glaube ich, momentan sehr schwierig, dass da wirklich Spieler zu bekommen. Und ja. Mal gucken, wie es da weitergeht in Paris, welche Liebesbeziehung sich da noch auftut.
Ja, vielleicht Edinson Cavani und die Cousine von Neymar. Na, da wollen wir natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam aktuell im Fußball. Und deswegen ja, macht es uns natürlich sehr viel Spaß. Uns macht auch euer Feedback sehr viel Spaß. Ja, freuen uns, wie ihr uns da weiterhin unterstützt. Also bleibt auch in der nächsten Woche wieder dran. Das Schlusswort kriegt jetzt natürlich Mert.
Ich kann mich für jede Woche Stefans Worten nur anschließen. Unterstützt uns bei iTunes, abonniert und bewertet uns, folgt uns auf Instagram und dann hören wir uns die nächste Woche.